NDR Info. Themen des Tages.
Das Warten hat ein Ende. Heute Abend geht die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Favoriten, Transfers, neue technische Hilfsmittel. Alles, was Sie zur neuen Bundesliga-Spielzeit wissen müssen, hören Sie bei uns. Das Warten geht aber auch weiter, nämlich darauf, dass die deutsche Wirtschaft wieder wächst. Im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt deutlicher als erwartet gesunken. Woran liegt's? Und jetzt also doch günstigerer Strom für uns alle, zwar nicht über die Steuer, dafür will die Bundesregierung an die Netzentgelte ran. Unsere NDR-Info-Themen des Tages, Aktuelles und Hintergründe. Ich bin Sebastian Ottowitz. Schönen guten Abend. Die Stromsteuer sollte ja eigentlich gesenkt werden für uns alle. Aber da musste der Bundesfinanzminister vor ein paar Wochen sagen, tut mir leid, dafür reicht das Geld nicht. Große Aufregung, denn das war ja eigentlich ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Jetzt geht die Bundesregierung aber doch das Thema Strompreise an mit einem neuen Gesetzentwurf. Die Netzentgelte sollen bezuschusst werden. Das Netzentgelt ist ja eine Gebühr, die Netzbetreiber für die Nutzung ihrer Stromnetze erheben und die wir als Verbraucherinnen und Verbraucher dann bezahlen. Und genau da setzt die Bundesregierung jetzt mit ihrem Plan an. Bevor wir uns anschauen, was das Ganze bringen soll, fasst Martin Polanski das Wichtigste zusammen zum Gesetzentwurf und dem Punkt, an dem er ansetzt.
Die Netzentgelte sind ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises. Sie machen gut ein Viertel der Kosten aus, die Stromverbraucher zu zahlen haben. Und die Netzentgelte haben sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Der Grund: Die Netze, also die Stromleitungen, müssen für die Energiewende stark ausgebaut werden, etwa um Strom aus Windkraftwerken in Norddeutschland nach Süddeutschland zu bringen. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag verabredet, die Verbraucher bei den Netzentgelten zu entlasten. Dafür hat das Wirtschaftsministerium jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Das Ziel: Ab dem kommenden Jahr soll der Bund einen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro an die Netzbetreiber überweisen. Die Netzentgelte könnten damit für die Verbraucher um gut ein Fünftel sinken. Was für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt etwa 70 Euro pro Jahr ausmachen würde. Das ist aber nur ein grober Richtwert, denn die Preise für die Netzentgelte sind regional unterschiedlich. Die Netzentgelte abzusenken ist Teil eines ganzen Entlastungspaketes der Bundesregierung bei den Energiekosten. Dazu zählt auch die Streichung der Gasspeicherumlage für Gaskunden und die drastische Senkung der Stromsteuer für die Industrie und das produzierende Gewerbe. Ursprünglich wollte Schwarz-Rot die Stromsteuer für alle Verbraucher senken, stellte dann aber fest, dass dies zu große Löcher im Bundeshaushalt reißen würde. Die Entlastung bei den Netzentgelten soll trotzdem kommen. Finanzieren will die Bundesregierung den 6,5 Milliarden Euro Zuschuss nicht aus dem regulären Bundeshaushalt, sondern aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das ist ein Nebenhaushalt, der insbesondere die Ausgaben für die Energiewende finanzieren soll.
Martin Polanski berichtete. Also, statt weniger Stromsteuer, jetzt Zuschuss bei den Netzentgelten. Darüber habe ich mit Mareike Herndorf gesprochen. Sie ist Projektmanagerin Strom bei der Organisation Agora Energiewende. Wie bewertet sie die geplanten Zuschüsse?
Ja, also Zuschüsse wie jetzt durch die Absenkung der Übertragungsnetzentgelte avisiert oder aber auch über eine Entlastung der Stromsteuer senken natürlich den Strompreis. Und das ist gut, wenn wir auf klimaneutrale Technologien wie beispielsweise E-Autos und Wärmepumpen umstellen wollen. Es wirkt allerdings nur kurzfristig und deswegen müssen wir zudem auch auf nachhaltige Maßnahmen setzen, also schauen, wie können wir strukturell Kosten senken. Und wenn wir hier einmal auf die Absenkung der Übertragungsnetzentgelte nochmal genau schauen, dann ist das eben nur eine kurzfristige Lösung, die auf Dauer auch sehr teuer werden wird. Wir haben das in einer aktuellen Studie einmal ausgerechnet. Das würde, wenn wir das jetzt bis 2045 fortführen würden, dem Bundeshaushalt 197 Milliarden Euro kosten. Damit eben sehr teuer und insofern wäre es eben nachhaltiger, hier Kosten in dem Fall beim Netzausbau und Betrieb zu senken. Beispielsweise, indem wir mehr auf Freileitung setzen, statt auf Erdkabel, eine bessere Netzauslastung hinbekommen, damit den Netzausbau reduzieren oder aber auch für günstigere Finanzierungskosten bei den Netzbetreibern sorgen.
Also Sie plädieren eher für langfristige Maßnahmen und nicht eine dauerhafte Bezuschussung der Netzentgelte. Aber nochmal zum Thema Strompreis. Für mich als Verbraucher, Damit dieser Zuschuss, den die Bundesregierung jetzt den Netzbetreiber bezahlt, bei mir ankommt, müssen die Netzbetreiber den ja auch 1:1 weiterreichen. Wird das denn passieren?
Ja, absolut. Also die Netzbetreiber sind verpflichtet, den Zuschuss zu verwenden und damit günstigere Netzentgelte anzubieten. Das funktioniert ja so, dass all die Kosten, die die Netzbetreiber haben, über die Verbraucher und Verbraucherinnen gedeckt werden in Form der Netzentgelte. Wenn da jetzt also ein Zuschuss reinkommt, müssen eben weniger Kosten von den Netznutzenden getragen werden. Und ob diese Kostensenkung dann tatsächlich bei allen ankommt, hängt so ein bisschen von dem jeweiligen Stromliefervertrag ab und ob die Weitergabe der Kostensenkung da mit drin ist. Allerdings ist in diesem Fall sehr gut, dass die Ankündigung so früh erfolgt und da ohnehin viele Preisänderungen zum Jahreswechsel anstehen, ist davon auszugehen, dass eben viele Kundinnen das dann auch merken in niedrigeren Strompreisen. Und was außerdem positiv an dem Vorstoß ist, dass eben alle profitieren, also nicht nur die Haushaltskunden, sondern auch die Industrie.
Wenn die Strompreise jetzt also kurzfristig zumindest runtergehen, dann freut uns das natürlich. Aber gibt es da nicht noch eine andere Seite? Denn günstigerer Strom regt ja nicht gerade zum Stromsparen an. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich richtig, wenngleich trotzdem die Strompreissenkung das richtige Signal ist, weil wir damit klimaneutrales Wohnen, klimaneutrale Mobilität hinbekommen und auch eine klimaneutrale Fertigung in der Industrie schaffen. Und nur wenn Strom im Vergleich zu den fossilen Energieträgern attraktiv ist oder attraktiver wird, dann schaffen wir diesen Wandel und können die erneuerbaren Energien besser ausnutzen und damit dann auch die Klimaneutralität schaffen. Zusätzlich ist natürlich zu erwähnen, dass wir uns damit unabhängiger von fossilen Energieimporten machen, wie zum Beispiel Erdgas, und auch in Zukunft damit steigenden CO2-Belastungen im Preis gegenwirken können.
Das könnte also auch den erneuerbaren Energien helfen, dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie bewerten Sie denn insgesamt bisher das Vorgehen von Schwarz-Rot, was die Energiewende angeht?
Ja, mit Blick auf den aktuellen Vorschlag, die Übertragungsnetzentgelte zu reduzieren, ist, wie gesagt, kurzfristig schon mal eine gute Maßnahme oder tritt eine gute Maßnahme in Kraft. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass wir auf dem Weg zur Klimaneutralität jetzt ungefähr, oder wir haben jetzt 50% des Weges geschafft. Wir haben die Hälfte der Emissionen eingespart und das haben wir bislang geschafft, vorrangig durch den Ausbau der Erneuerbaren. Und nun ist es eben wichtig, die Energiewende auch in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Industrie voranzubringen. Und da hilft der jetzige Schritt. Da würde auch eine Stromsteuersenkung helfen. Und letztlich werden wir sicher dann daran gemessen werden, inwieweit uns der Ausbau der erneuerbaren Energien gelingt, um den Strompreis dann auch langfristig zu reduzieren.
Mareike Herrndorf war das, Projektmanagerin Strom bei der Organisation Agora Energiewende. An das dicke Minus vor den Zahlen, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht, haben wir uns ja eigentlich schon gewöhnt in den vergangenen Jahren. Aber zuletzt hatte sich die Wirtschaft ja ein bisschen stabilisiert. Heute dann neue Daten und da ist es wieder, das Minus. Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker geschrumpft als von Expertinnen und Experten erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt sank um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal. Warum die Entwicklung offenbar so überraschend negativ ist, fragen wir gleich eine Expertin. Vorher erklärt uns Georg Schwarte, was die zuständige Ministerin dazu sagt.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, spricht angesichts der geschrumpften Wirtschaft von dringendem Handlungsbedarf. Die Zahlen verdeutlichen, so Reiche, weitergehende und mutige Strukturreformen seien jetzt unerlässlich. Die CDU-Politikerin nennt hier flexiblere Arbeitszeiten, Dämpfung bei den Lohnnebenkosten, ein Senken der Energiepreise und den Kampf gegen Bürokratie. Zudem, so Reiche weiter, brauche es weitere Steuersenkungen, statt über die Erhöhung der Steuerlast zu sprechen. Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil hatte zuletzt erneut die SPD-Idee von höheren Steuern für Vermögende im Land ins Gespräch gebracht. Im vor allem vom Zollkonflikt geprägten Frühjahr ist das Bruttoinlandsprodukt BIP im Vergleich zum ersten Quartal um 0,3% zurückgegangen. Deutlich stärker als zuvor vom Statistischen Bundesamt vorhergesagt. Die Bundesbank wiederum rechnet auch für das laufende Sommerquartal nicht mit einem Wachstum. Europas größte Volkswirtschaft, so die Bundesbanker in ihrem Monatsbericht, werde voraussichtlich stagnieren. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, die heutigen Zahlen würden unterstreichen, wie notwendig es gewesen sei, dass die Bundesregierung Wirtschaftswachstum zur obersten Priorität gemacht habe.
Über die aktuellen Wirtschaftsdaten habe ich mit Geraldine Dani-Knedlik vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Minus 0,3% beim Bruttoinlandsprodukt. Da hört man heute häufig die Formulierung, ein überraschend starker Rückgang. Wie überraschend kam das Ergebnis für Sie?
Ja, das war schon ein überraschend starker Rückgang. Das kann man nicht anders sagen. Glücklicherweise ist der Hauptgrund allerdings wahrscheinlich ein temporärer, nämlich die Rückgänge im Export, die vor allen Dingen durch die vorgezogenen Käufe von US-Amerikanerinnen und Amerikanern im ersten Quartal, jetzt im zweiten Quartal eben schwächer ausgefallen sind.
Das heißt, die Angst vor den Zöllen in den ersten 3 Monaten hat das Ergebnis der zweiten 3 Monate beeinflusst.
Genauso sieht's aus. Also im ersten Quartal gab es den Liberation Day. Dann war klar, gibt eine Pause, aber danach könnte es eben mit entsprechend höheren Zöllen weitergehen. Das hat dazu geführt, dass man Käufe in Deutschland oder Waren aus Deutschland vorgezogen hat in die erste Periode und entsprechend schwächer fällt dann die Exportnachfrage in der zweiten Periode aus. Und das hat das Wachstum im zweiten Quartal maßgeblich gedrückt. Positiv war, dass der private Verbrauch im ersten Quartal sehr stark war und im zweiten Quartal auch positiv ausgefallen ist.
Wir vergleichen jetzt also schon die ersten beiden Quartale. Wenn wir das tun, schauen wir uns auch die Ergebnisse nochmal an. Also im zweiten Quartal minus 0,3%, im ersten Quartal plus 0,3%. Also macht nach einem halben Jahr unterm Strich ein Nullwachstum. Stagnation, aber immerhin kein Minus. Also würden Sie auch sagen, alles halb so wild?
Es bestehen immer noch größere Risiken, dass wir keinen Aufschwung sehen dieses Jahr. Allerdings sieht man auch, dass seit dem Herbst letzten Jahres wir zumindest positiven Wachstum beim privaten Verbrauch gesehen haben. Und es sieht nach 2 Jahren ja tatsächlich Schrumpfung der deutschen Wirtschaft, zeichnet sich der Aufschwung ab. Aber das ist natürlich noch nicht Stein gemeißelt und hängt auch maßgeblich davon ab, wie jetzt die weitere Ausgestaltung der Handelspolitik genau aussieht.
Das heißt, es hängt weiterhin alles an Donald Trump oder welche Faktoren haben noch eine entscheidende Rolle jetzt für die nächsten Monate?
Für die nächsten Monate hat sicherlich eine entscheidende Rolle, ob es zu weiteren Konkretisierungen der Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU kommt. Es gab ja gestern eine Pressekonferenz seitens der Europäischen Kommission, wo angekündigt wurde, dass es jetzt zu einer Zolleinigung gekommen ist, vor allen Dingen für die Automobilexporte. Das ist natürlich zu begrüßen, aber man sieht daran auch, dass wir uns noch im Verhandlungsprozess befinden, weil eben bestimmte Faktoren, um die noch verhandelt werden, noch gestritten wird.
Die Handelspolitik und die Handelsbeziehungen, also ganz entscheidender Faktor. Aber wenn wir mal auf uns hier in Deutschland schauen, was kann denn die Wirtschaft hier wieder in Schwung bringen? Sind es zum Beispiel auch die Vorhaben der Bundesregierung wie der Bauturbo oder dieses große Infrastrukturpaket? Können die einen entscheidenden Einfluss haben?
Ja, das ist der zweite wichtige Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Neben dem Ausgang der Handelsverhandlungen sind die geplanten Mehrausgaben der Bundesregierung ein entscheidender Faktor. Es ist allerdings so, dass man davon ausgehen kann, dass sich die volle wirtschaftlichen Effekte erst im kommenden Jahr entfalten dürften, einfach aufgrund von Zeit, die benötigt wird, um die Projekte zu planen. Die Projekte müssen dann begonnen werden und dann müssen erste Zahlungen fließen und erst dann sehen wir das im Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir müssen uns noch einen kleinen Moment gedulden, bis da erste wirtschaftliche Impulse in den tatsächlichen Zahlen zu erkennen sind. Gleichzeitig ist es so, dass wir schon sehen, dass es die Stimmung etwas belebt hat. Also die Unternehmen blicken zuversichtlicher in das Laufende und auch in das kommende Jahr.
Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, die Talsohle ist durchschritten, die Zeichen zeigen langsam in eine positive Richtung. Aber wann kommen wir denn wieder in Regionen, wo wir ein Wirtschaftswachstum von zum Beispiel im einstelligen Prozentbereich sehen können?
Ja, das ist eine spannende Frage, der wir uns gerade in unserer Konjunkturprognose widmen. Aber ich denke, das dürfte in absehbarer Zeit der Fall sein. Ob das schon im kommenden Jahr der Fall sein dürfte, das hängt, wie gesagt, von den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ab, zum Teil eben auch von dem Ausgang der Handelspolitik.
Geraldine Dani-Knedlik vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die überraschend schwachen Konjunkturdaten und die aber überwiegend positiven Aussichten, ein NDR-Info, Thema dieses Tages. Ein anderes führt uns in den Nahen Osten. Dort im Gebiet in und um Gaza-Stadt herrscht eine Hungersnot. Laut Vereinten Nationen sind über 500.000 Menschen direkt betroffen. Aber eigentlich sprechen wir doch schon seit Monaten von einer humanitären Notlage in dem Gebiet. Jetzt die Einstufung durch die Vereinten Nationen als Hungersnot. Ich wollte von Eva Lell, unserer Korrespondentin, wissen, was ist denn jetzt das Neue?
Also bisher haben viele Organisationen davor gewarnt und darauf hingewiesen, dass es das gibt. Und nun hat die UN diese Hungersnot offiziell erklärt, und zwar anhand von einer Methode, die sich IPC nennt. Es gibt auch ein Komitee und da gibt es klare Kriterien und eine klare Skala, wie schlimm der Hunger ist. Und nach den Zahlen, die dort verwendet wurden, ist in Teilen Gazas, also im Distrikt um Gaza-Stadt herum, die höchste Stufe erreicht. Und das ist eine Hungersnot. Das muss zum Beispiel Kriterien erfüllen, dass diese höchste Stufe festgestellt wird, dass regelmäßig Menschen an den Folgen von Mangelernährung und Hunger sterben und dass mindestens 20% der Haushalte, also jeder fünfte Haushalt, unter extremer Lebensmittelknappheit leidet.
Deshalb auch die Einstufung der Vereinten Nationen. Hat das jetzt irgendwelche direkten Folgen?
Es verschärft die Auseinandersetzung nochmal, es erhöht den Druck, es kommt wieder und verstärkt der Vorwurf, Israel setze Hunger als Kriegswaffe ein. Den Vorwurf erhebt unter anderem der UN-Nothilfekoordinator. Das weist Israel zurück, und zwar Israels Premier Netanyahu. Der Vorwurf der Israelis ist auch, die Situation verbessert sich gerade, es kommen immer mehr Hilfslieferungen an, die Preise, und das hören wir auch, fallen in Gaza, sie fallen langsam. Aber sie fallen und all das sei nicht berücksichtigt worden. Ja, das sind die Gegenargumente der israelischen Seite. Aber ich denke, den Menschen, die in Gaza hungern, hilft das Fingerpointing der Verantwortlichen nicht.
Ja, da haben Sie sicherlich recht. Noch dazu könnte sich die Situation ja jetzt noch weiter verändern, weil die israelische Regierung ja den Plan vorantreibt, die Stadt Gaza einzunehmen. Es wird mobilisiert in Israel. Die Bevölkerung von Gaza-Stadt, die solle umquartiert werden, heißt es da aus Israel. Was soll das denn bedeuten? Und wenn wir uns das jetzt anschauen, diese Hungersnot wird festgestellt und dann diese Pläne, wie soll das denn gehen?
Also Israel spricht von Evakuierung oder Umquartierung. Präziser wäre, die werden erneut vertrieben, die Menschen. Viele zum wiederholten Mal von einem Areal ins nächste. Der Plan, den Israel veröffentlicht, ist, ein Hilfslager zu errichten im Süden des Gazastreifens, um Gaza-Stadt dann von Zivilisten relativ frei zu bekommen. Die Menschen in Gaza sind zwiegespalten, ein Teil will nach Süden gehen. Ein anderer Teil sagt, ich weiß nicht wohin. Ich kann mir auch kein Gefährt leisten, um irgendwie mein Hab und Gut in den Süden zu bringen. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat heute gedroht, wenn die Hamas die Geiseln nicht freilasse, dann würde die Gaza-Stadt zerstört, wie es schon in anderen Gebieten im Gazastreifen stattgefunden hat. Also die Menschen, die Zivilisten dort haben große Angst und sind sehr verzweifelt.
Eva Lell über die aktuelle Situation in Gaza. 22. August, Freitagabend. Fußballfans haben diesen Tag herbeigesehnt. Heute startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Traditionell macht der Meister den Auftakt und das ist ja nach einem Jahr Pause wieder der FC Bayern München. Um 20.30 Uhr ist Anstoß im Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig in der Münchner Arena. Anstoß in diesem Spiel und Anstoß für eine neue Spielzeit. Was wir erwarten können, habe ich mit Martin Roschitz aus unserer Sportredaktion besprochen. Worauf können wir uns einstellen? Was ist neu in dieser Bundesliga-Saison?
Ja, es gibt natürlich neue Trainer, da kommen wir sicher noch zu. Fans und Akteure können sich auf Mammutspiele oder müssen sich auf Mammutspiele einstellen, denn im DFB-Pokal haben wir da schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Unterbrechungen werden konsequenter nachgespielt. Heißt also, so 8, 9 oder 10 Minuten Extra-Time werden in der neuen Saison eher die Regel als eine Ausnahme sein. Schiedsrichter-Boss Knut Kircher glaubt, dass die neue Marschroute zu mehr Gerechtigkeit und Berechenbarkeit führt. Wir werden es sehen. Und es gibt noch zwei Neuerungen. Die Schiris werden nach VAR-Entscheidungen Lautsprecherdurchsagen machen. Ganz einfach, damit auch die Fans im Stadion besser mitgenommen werden, damit die verstehen, was los ist. Und die halbautomatische Abseitserkennung kommt zum Einsatz.
Heute Abend können wir das vielleicht zum ersten Mal erleben. Dann der Auftakt mit Bayern München gegen RB Leipzig. Die Bayern, amtierender Meister, Rekordmeister und auch wieder der Meister der kommenden Saison. Oder kann da jemand gefährlich werden?
Nein, glaube ich nicht. 18 von 18 Trainern haben die Bayern auf die 1 getippt. Von den potenziellen Jägern wagt sich auch keiner so richtig aus der Deckung. Leverkusen muss nach Platz 1 und 2 in den vergangenen beiden Jahren einen Umbruch meistern. Ist personell eigentlich kaum wiederzuerkennen. Ohne Wirtz, ohne Tah, ohne Frimpong und vor allem ohne Trainer Xabi Alonso, der zu Real Madrid gegangen ist. Ja, Dortmund, der BVB, hat den Kader zwar zusammengehalten, wirkt aber auf mich nicht so stabil. Also glaube ich nicht, dass die den Bayern gefährlich werden können. Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, das sind ja so die Teams, die um die Champions League Quali kämpfen, aber nicht um den Titel. Also die Bayern können sich aus meiner Sicht nur selbst stoppen oder sie kriegen Verletzungsprobleme. Der Kader scheint mir so ein bisschen dünn zu sein, das ja. Und das bemängeln ja auch Trainer, Kompanie und Stürmerstar Harry Kane.
Aber das Transferfenster ist ja trotz des Bundesliga-Starts jetzt noch geöffnet. Wir können aber vielleicht schon mal eine erste Bilanz ziehen. So die ganz großen, prestigeträchtigen Transfers in die Bundesliga, die gab es früher häufiger, so zumindest mein Eindruck, auch bei den Bayern. Was ist denn da los?
Also der Eindruck trügt nicht. Man fragt sich schon, was mit dem berühmten Festgeldkonto von Uli Hoeneß damals los ist. Immerhin haben die Bayern den Königstransfer getätigt mit Flügelstürmer Luis Diaz vom FC Liverpool. So roundabout 75 Millionen Euro hat er gekostet. 75 Millionen hat auch der VfB Stuttgart aufgerufen für Stürmer Nick Woltemade. Aber den Mondpreis, sage ich mal, wollten die Bayern nicht zahlen für einen Spieler, den sie in der kommenden Saison ablösefrei holen können. Aber wie gesagt, der Eindruck trügt nicht. Topstars sind tatsächlich Mangelware. Viele Clubs setzen auf vielversprechende Youngster mit Entwicklungspotenzial. Das Geld sitzt nicht so locker und trotzdem wird es bis zum 1. September, du hast es angesprochen, noch einige Millionen Transfers geben, da bin ich ganz sicher.
Wollen wir natürlich noch einmal unsere norddeutsche Brille aufsetzen. 4 Nordclubs sind dabei, Werder Bremen, der Hamburger SV, der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg. Wo siehst du sie in der Saison?
3 von den 4 Clubs, die du jetzt genannt hast, sehe ich eher im Tabellenkeller. Für den HSV kann es ja als Aufsteiger nur um den Klassenerhalt gehen, das ist logisch. Die ruhmreiche Vergangenheit in der Bundesliga hilft da leider nichts. Der FC St. Pauli muss genauso gut verteidigen, wie er es in der vergangenen Saison getan hat und offensiv auf jeden Fall zulegen. Wir haben 28 Tore geschossen, das reicht nicht nochmal so in der Art und Weise, da muss mehr kommen. Und auch um Werder Bremen mache ich mir Sorgen. Gerade noch Torwart Zetterer an Frankfurt verkauft, eigentlich in jedem Mannschaftsteil zu dünn besetzt. Für den neuen Trainer Horst Steffen eine ganz schwierige Aufgabe. Und einen neuen Trainer hat ja auch der VfW Wolfsburg mit Paul Simonis. Die Wolfsburger für mich jetzt kein Abstiegskandidat, aber jetzt auch nicht automatisch und auch nicht halbautomatisch mit internationalen Ambitionen.
Martin Roschitz aus unserer Sportredaktion. Heute Abend 20.30 Uhr Startschuss in die neue Bundesliga-Saison mit dem Eröffnungsspiel Bayern München gegen RB Leipzig. Rolf Seelmann-Eggebert, früherer NDR-Journalist, Korrespondent und Ihnen ganz sicher bekannt als der Königshausexperte der ARD. Im Alter von 88 Jahren ist er jetzt gestorben. NDR-Intendant Joachim Knuth würdigt Seelmann-Eggebert als Vorbild.
Egal, ob er aus Krisengebieten berichtete oder royale Großereignisse begleitete oder die ungleiche Verteilung des globalen Reichtums thematisierte, er hat immer überzeugt, Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern durch seine profunde Sachkenntnis und seinen taktvollen Umgang mit Themen und mit Menschen. Er war ein vorbildlicher Journalist und der NDR hat ihm sehr viel zu verdanken.
Das sagt NDR-Intendant Joachim Knuth. Rolf Seelmann-Eggebert ist tot. Und so wie hier zu hören, bleibt er vielen und ganz sicher auch Ihnen im Ohr.
Hallo und willkommen im winterlichen London.
Rolf Seemann-Eggebert liebte Großbritannien. Insgesamt 10 Jahre verbrachte er dort als ARD-Korrespondent. Die Leidenschaft für Land und Leute fing aber schon viel früher an. Das erste Mal fuhr er als junger Mann hin.
Das war 1955 in der Nähe von London und seitdem habe ich England immer auch als eine Art von zweiter Heimat betrachtet.
Geboren wurde er 1937 in Berlin in eine Juristenfamilie. Obwohl die Eltern es missbilligen, wurde er Journalist. Er war gerade mal 19 Jahre alt, da kam er zum NDR.
Und dann habe ich sehr viele Aufnahmen mit dem Tonbandgerät gemacht. Daraus wurde dann das erste Manuskript, das ich für den NDR geschrieben habe. Fahrradführerschein für 16-Jährige. Und ich kriegte für das Manuskript 25 D-Mark West und fühlte mich stolz wie ein Kaiser.
Noch bevor Seemann-Eggebert nach London geht, schickt ihn die ARD 1968 nach Afrika, an die Elfenbeinküste und nach Kenia. Unermüdlich versuchte er, den Deutschen die Menschen auf dem Kontinent näher zu bringen, was damals oft auch an den eigenen Vorgesetzten scheiterte.
Am Mittwoch, den 23. Januar, rufen die deutschen Hilfswerke zu einer Geldsammlung auf das Motto: Ein Tag für Afrika, gemeinsam gegen den Hunger.
Jahre später war Seemann-Eggebert Programmdirektor des NDR und organisierte Spenden. 200 Millionen Mark für Projekte in Afrika kamen so zusammen. Wirklich prominent wurde er aber als London-Korrespondent. Vor allem durch seine Berichterstattung über die britischen Royals. Später auch über die anderen Königshäuser Europas.
Ich selber habe mich gerne gelegentlich als Königsfritze bezeichnet, weil ich natürlich auch eine gewisse Distanz zwischen mir und den Häusern waren, wollte. Und ich fühlte mich in der Position wohl, fand die Königshäuser sympathisch, aber gelitten habe ich darunter nie.
Alle Monarchen Europas gewährten ihm ein Interview. Nur eine nicht, Königin Elisabeth II. So viel Zugang bekam Rolf Seemann-Eggebert nicht durch Anbietern, sondern weil er beharrlich, sachlich und präzise war. Im Gespräch erzählte er gern auch davon, wie die hübschen Paläste Englands viele Ecken mit abblätternder Farbe hätten. Als Programmdirektor verantwortete er einen der legendärsten Momente der deutschen Fernsehgeschichte.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Helmut Kohls Neujahrsansprache 1987 ist eine Wiederholung. Aus Versehen wird die Ansprache des Vorjahres gesendet.
Und an der anderen Seite des Telefons war eine mir vertraute Stimme eines Kollegen, der sagte: Rolf, beim ZDF hat er blau getragen. Ich sage: Moment, was heißt, er hat blau getragen? Ja, die Schlipsfarbe. Da trug er rot bei uns.
Rolf Seemann-Eggebert trug es mit Fassung. Er war ein Mann mit Stil, der sowohl über humanitäre Katastrophen als auch über royale Skandale mit dem angemessenen Ton sprach.
Danny Marquez-Massallo mit einem Nachruf auf Rolf Seemann-Eggebert. Das waren die NDR Info, Themen des Tages.